MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche geht's weiter mit Rufus Beck und der Lesung von Auszügen aus Jules Vernes Roman Von der Erde zum Mond in der Übersetzung von William Matheson. Heute die 6. von 10 Folgen. Es geht um die Vorbereitungen zu einer Mondreise im Jahr 1865, also 104 Jahre vor der erfolgreichen Mondlandung der Apollo 11. Voller Fortschrittsglauben und Zuversicht treiben eine Handvoll Amerikaner, Artilleristen und Waffenentwickler, die sich in Friedenszeiten langweilen, ihr Projekt voran. Sie stützen sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse ihrer Zeit, mit denen sich der Autor Jules Verne bestens auskennt. Astronomische, mechanische und finanzielle Probleme werden mit amerikanischem Optimismus im Handumdrehen gelöst und auch ein Standort wird gefunden in Florida zum Leidwesen der Texaner. Die Stadt, die dort entsteht, heißt Tampa Town, eine Art Starbase für die Herstellung der Rakete. Die Stadt wächst rasend schnell, der Zeitplan muss eingehalten werden und schon wird die Kolumbiade, wie das Raumgefährt genannt wird, in einer gemauerten Erdkonstruktion gegossen.
War der Guss gelungen? Man konnte darüber nur Vermutungen anstellen. Doch ließ alles an den guten Erfolg glauben, weil die Gießform die ganze Masse des in den Öfen geschmolzenen Metalls in sich aufgenommen hatte. Wie dem auch sei, es sollte noch lange dauern, bis man sich darüber Gewissheit verschaffen konnte. In der Tat, als der Major Rodman seine Kanone von 160.000 Pfund goss, waren nicht weniger als 14 Tage zum Abkühlen erforderlich. Wie lange also würde die riesenhafte Kolumbiade, gekrönt von Dampfwirbeln und umgeben von einer Zone ungeheurer Hitze, sich den Blicken ihrer Bewunderer entziehen? Das war schwer zu berechnen. Die Ungeduld der Mitglieder des Gun Club wurde in dieser Zeitspanne auf eine harte Probe gestellt. Aber es ließ sich nichts dagegen tun. Maston hätte sich vor Ungeduld am liebsten selber geröstet. Endlich. Am 22. September, weniger als ein Jahr seit Barbicanes Bekanntmachung, war die enorme Kanone sorgfältig kalibriert und mit Hilfe genauer Instrumente vollständig vertikal gerichtet, zum Gebrauch fertig. Man hatte nur noch den Mond abzuwarten, konnte aber sicher sein, dass er beim Rendezvous erscheinen werde. Die Kanone war also fertig. An ihrer Vollkommenheit gab es nichts zu zweifeln. Somit erfüllte am 6. Oktober Kapitän Nickel seine Verpflichtung gegenüber Präsident Barbicane und dieser trug in seine Bücher unter Haben den Posten von $2.000 ein. Sicherlich war der Kapitän im höchsten Grad erzürnt, denn er erkrankte darüber, doch galten noch 3 Wetten zu $3.000, $4.000 und $5.000, so dass, wenn er nur 2 derselben gewann, sein Geschäft nicht schlecht, wenn auch nicht vortrefflich war. Aber er brachte das Geld gar nicht in Anschlag, und der von seinem Rivalen errungene Erfolg, eine Kanone zu gießen, welche auch 10 Toisen dicke Panzerplatten nicht widerstanden hätten, versetzte ihm einen harten Schlag. Seit dem 23. September war dem Publikum der Zutritt zu Stones Hill erlaubt und man kann sich mühelos vorstellen, was für eine Menge von Besuchern sich einfand. In der Tat, zahllose Neugierige aus allen Teilen der Vereinigten Staaten strömten nun in Florida zusammen. Die Stadt Tampa hatte sich im Laufe des den Arbeiten des Gun Club gewidmeten Jahres bedeutend vergrößert. Sie zählte jetzt eine Bevölkerung von 150.000 Einwohnern. Hatte sie zuvor das Fort Brooke mit einem Netz von Straßen eingeschlossen, so dehnte sie sich nun bis auf die Landzunge aus, welche die beiden Reden der Bucht Espiritu Santo trennt. Neue Quartiere, neue Plätze, ein ganzer Wald von Häusern war an den vor kurzem noch öden Ufern in der Hitze der amerikanischen Sonne emporgewachsen. Es hatten sich Unternehmen gebildet, um Kirchen, Schulen, Privatwohnungen zu bauen und in weniger als einem Jahr war die Fläche der Stadt verzehnfacht worden. Bekanntlich sind die Yankees geborene Kaufleute. Überall, wohin sie das Schicksal wirft, vom Pol bis zum Äquator, muss ihr Geschäftsinstinkt sich nutzbringend betätigen. So kam es, dass Neugierige, die einzig zu dem Zweck nach Florida kamen, um den Arbeiten des Gun Club beizuwohnen, sich kaum in Tampa heimisch geworden, von den Handelsunternehmungen mitreißen ließen. Die Schiffe, welche für den Transport des Materials und der Arbeiter gemietet waren, hatten im Hafen eine Betriebsamkeit ohnegleichen in Gang gebracht. Bald fanden sich andere Fahrzeuge jeder Größe und Form mit Lebensmitteln, Vorräten und Waren befrachtet in der Bucht und auf den beiden Reeden ein. Es entstanden große Reedereikontore und Maklerbüros und die Shipping Gazette meldete täglich neue Schiffe im Hafen von Tampa. Während die Straßen sich um die Stadt herum vervielfachten, wurde diese in Anbetracht des erstaunlichen Zuwachses der Bevölkerung und ihres Handels endlich durch eine Eisenbahn mit den Südstaaten der Union verbunden. Eine Bahn lief von Mobile nach Pensacola, dem großen Marinearsenal des Südens. Von diesem wichtigen Ort aus führte sie nach Tallahassee. Dort bestand schon ein kleines Teilstück einer Bahn, 21 Meilen lang, das Tallahassee mit St. Marks am Meeresufer in Verbindung brachte. Dieses Stückchen Bahn wurde bis nach Tampatown verlängert und belebte und weckte zu beiden Seiten seiner Spur die toten oder schlafenden Regionen Floridas. So konnte Tampa dank den Wundern der Industrie, bewirkt von der Idee, die eines schönen Tages im Gehirn eines Mannes entstand, sich mit Recht das Gehaben einer Großstadt zulegen. Man hatte ihr den Beinamen Mondstadt gegeben. Wenngleich ihrer Geschäftswut und ihrem industriellen Eifer hingegeben, ließ doch die neue Bevölkerung von Tampatown die interessanten Arbeiten des Gun Club nicht unbeachtet. Im Gegenteil. Sie wendete den geringsten Details der Unternehmung, dem unbedeutendsten Pickelschlag, eine leidenschaftliche Teilnahme zu. Zwischen der Stadt und Stones Hill strömten die Leute beständig hin und her. Es war eine Prozession oder besser eine Wallfahrt. Man konnte voraussehen, dass am Tage des Experiments die Zuschauer Millionen zählen würden, denn sie kamen schon jetzt von allen Punkten der Erde und strömten auf der schmalen Landzunge zusammen. Europa wanderte nach Amerika aus. Die riesenhafte Kolumbiade anzuschauen war wohl etwas Großes, aber in dieselbe hineinzusteigen schien den Amerikanern ein Glück ohnegleichen. Daher versagte sich auch kein einziger Besucher das Vergnügen, das Innere dieses Abgrunds aus Metall zu besuchen. An einer Dampfwinde angehängte Apparate erlaubten den Besuchern, ihre Neugierde zu befriedigen. Wie wahnsinnig drängte man sich. Frauen, Kinder, Greise, alles machte sich zur Pflicht, in die Geheimnisse des Riesen bis auf den tiefsten Grund des Inneren vorzudringen. Trotz des hohen Preises von $5 pro Person strömten 2 Monate lang die Besucher herbei und brachten dem Gun Club eine Einnahme von fast $500.000. Den ersten Besuch in der Kolumbiade statteten natürlich die Mitglieder des Gun Club ab. Eine Bevorzugung, die der berühmten Vereinigung mit Recht zustand. Diese Feier fand am 25. September statt. Präsident Barbicane, Maston, Major Elphiston, Bloomsbury, General Morgan, Ingenieur Murchison und andere hervorragende Mitglieder des Club, im ganzen 10, fuhren in einer Ehrenkabine hinab. Es war im Innern der langen Metallröhre noch ziemlich warm. Man schmorte ein wenig. Aber welche Freude, welches Entzücken. Eine Tafel von 10 Gedecken war auf dem Steinmassiv, das die Kolumbiade trug, aufgestellt worden, mit tagheller Beleuchtung durch elektrisches Licht. Zahlreiche ausgesuchte Gerichte kamen wie vom Himmel herab vor die Gäste und die besten Weine Frankreichs strömten reichlich anlässlich der Schlemmerei in einer Tiefe von 900 Fuß. Das Fest war sehr beliebt, ja lärmend. Zahlreiche Toasts wurden ausgebracht. Man trank aufs Wohl des Erdballs und seines Trabanten, aufs Wohl des Gun Club, der Union, des Mondes, der Phoebe, Diana, Selene, des Nachtgestirns, des friedlichen Läufers am Firmament. Alle diese Hurras verstärkten sich in der akustischen Röhre und langten wie Donner oben an, wo die Menge rings um Stones Hill mit Jubel in die Rufe der 10 Gäste da unten in der Tiefe der gigantischen Kolumbiade einstimmte. Maston war außer sich. Ob er mehr schrie, als er gestikulierte, ob er mehr trank, als er aß, ist schwer zu klären. Jedenfalls hätte er seinen Platz nicht gegen ein Königreich eingetauscht. Nein,
Und wenn mich die geladene, in diesem Moment abgefeuerte Kanone in Stücken bis in den Planetenraum schleudert.
Eine Depesche. Die großen vom Gun Club unternommenen Arbeiten waren sozusagen fertig, und doch sollte es noch 2 Monate dauern, bis das Projektil zum Mond abgeschossen würde. Die 2 Monate mussten der allgemeinen Ungeduld wie 2 Jahre vorkommen. Bisher waren die geringsten Details der Vorbereitungen von den Journalen, die man gierig verschlang, tagtäglich mitgeteilt worden. Nun aber stand zu befürchten, dass diese dem Publikum gebotene Interessendividende sehr herabgemindert würde, und jeder erschrak bei dem Gedanken, man könne ihm seinen Anteil an täglicher Gemütsbewegung vorenthalten. Doch dazu kam es nicht. Es begab sich ein höchst unerwartetes, ganz außerordentliches, unglaubliches, unwahrscheinliches Ereignis, welches von neuem die ganze Welt in gesteigerte Aufregung versetzte. Am 30. September um 3.47 Uhr Minuten nachmittags kam ein an den Präsidenten Barbicane gerichtetes Telegramm, übermittelt über das Unterseekabel zwischen Valencia, Irland, Neufundland und der amerikanischen Küste. Derselbe öffnete den Umschlag und las die Depesche. Und so groß auch seine Selbstbeherrschung war, seine Lippen erbleichten. Seine Augen wurden trübe beim Lesen der 20 Worte dieses Telegramms. Der Text, der nun im Archiv des Gun Club zu finden ist, lautet: Frankreich, Paris, 30. September, 4 Uhr morgens, Barbicane, Tampa, Florida, Vereinigte Staaten. Ersetzet kugelförmiges Geschoss durch zylindrisch-konisches Projektil, will darin reisen, ankomme Dampfboot Atlanta. Michel Ardan. Der Passagier der Atlanta. Wäre diese Bestürzung erregende Neuigkeit statt über den elektrischen Draht einfach mit der Post unter versiegeltem Umschlag angelangt, wäre sie nicht den französischen, irländischen, neufundländischen und amerikanischen Telegrafenbeamten notwendigerweise vor Augen gekommen, so hätte Barbicane keinen Augenblick gezögert. Er hätte aus Klugheit und um sein Werk nicht in Verruf zu bringen, geschwiegen. Es konnte ja, zumal das Telegramm von einem Franzosen kam, eine Mystifikation dahinter stecken. War es denn wahrscheinlich, dass irgendein Mensch so kühn war, an eine solche Reise überhaupt auch nur zu denken? Und gab es einen solchen Menschen, war es nicht ein Narr, den man in eine Zelle einschließen musste, nicht in eine Kugel? Aber die Depesche war bekannt geworden, weil das Beförderungsmittel seiner Natur nach wenig diskret war, und der Vorschlag Michel Ardans war schon in ganz Amerika verbreitet. Also gab es für Barbicane keinen Grund mehr, ihn geheim zu halten. Er berief daher seine in Tampa Town anwesenden Kollegen und las ihnen, ohne seine Gedanken zu äußern, ohne über die Glaubwürdigkeit der Mitteilung zu diskutieren, den lakonischen Text vor. Nicht möglich. Unwahrscheinlich. Purer Scherz. Man macht sich über uns lustig. Lächerlich. Absurd. Alle Ausdrücke zur Bezeichnung von Zweifel, Unglauben, Torheit, Unsinn ließen sich einige Minuten lang vernehmen, begleitet von den in solcher Situation üblichen Gebärden. Jeder lächelte, schmunzelte, fluchte, zuckte die Achsel oder brach in Gelächter aus, je nach Art seines Temperaments. Nur Maston fand ein Wort der Zustimmung. »Das ist eine Idee«, rief er aus. »Ja«, entgegnete der Major, »aber wenn es mitunter auch gestattet ist, solche Ideen zu haben, so versteht sich dabei, dass man nicht daran denkt, sie auszuführen.« »Und warum nicht?«, erwiderte lebhaft der Sekretär des Gun Club, zum Wortkampf bereit, aber niemand wollte sich mit ihm einlassen. Unterdessen war Michel Ardans Name in Tampa bereits in aller Munde. Er gehörte einem wegen kühner Unternehmungen oft genannten Europäer. Sodann, das durch die Tiefen des Atlantischen Ozean gesandte Telegramm, die Bezeichnung des Schiffes, auf welchem der Franzose kommen wollte, der für seine baldige Ankunft festgesetzte Tag, alle diese Umstände gaben dem Vorschlag einen Anstrich von Wahrscheinlichkeit. Man musste darüber ins Reine kommen. Bald traten einzelne Personen in Gruppen zusammen. Diese Gruppen wurden infolge der Neugierde dichter wie Atome durch Einwirkung der molekularen Anziehungskraft und zuletzt entstand daraus eine kompakte Menge, die sich nach der Wohnung des Präsidenten Barbicane hinbewegte. Dieser hatte seit Ankunft der Depesche seine Ansicht nicht ausgesprochen. Er hatte Maston seine Meinung sagen lassen, ohne Billigung oder Tadel zu äußern. Er verhielt sich still und nahm sich vor, die Ereignisse abzuwarten, hatte dabei aber nicht mit der Ungeduld des Publikums gerechnet und war wenig befriedigt, als er die Bewohner Tempers unter seinen Fenstern versammelt sah. Bald nötigte man ihn durch Murren und Rufen, sich zu zeigen. Man sieht, er hatte mit den Obliegenheiten seiner Arbeit auch alle Unannehmlichkeiten der Berühmtheit auf sich zu nehmen. Barbicane kam also heraus. Es wurde still. Ein Bürger ergriff das Wort und stellte unumwunden die Frage: Ist die in der Depesche mit dem Namen Michel Ardan bezeichnete Person auf dem Weg nach Amerika? Ja oder nein? Meine Herren, erwiderte Barbicane, das weiß ich so wenig wie Sie. Man muss es wissen, riefen ungeduldige Stimmen. Das wird die Zeit lehren, erwiderte kalt der Präsident. Die Zeit hat nicht das Recht, ein ganzes Land in Spannung zu halten, entgegnete der Sprecher. Haben Sie den Plan des Projektils geändert, wie das Telegramm verlangt? Noch nicht, meine Herren. Aber Sie haben recht, man muss wissen, woran man sich zu halten hat. Der Telegraph, welcher diese ganze Aufregung verursacht hat, wird die Güte haben, seine Auskunft zu vervollständigen. »Zum Telegraphen! Zum Telegraphen!« schrie die Menge. Barbicane kam herunter und begab sich, gefolgt von der ungeheuren Menge, aufs Telegraphenbüro. Einige Minuten darauf ging eine Depesche an den Syndikus der Schiffsmakler zu Liverpool ab. Man begehrte Antwort auf folgende Fragen. Was für ein Schiff ist die Atlanta? Wann hat es Europa verlassen? Befand sich ein Franzose namens Michel Ardan an Bord? 2 Stunden danach empfing Barbicane so genaue Auskunft, dass nicht der mindeste Zweifel blieb. Der Dampfer Atlanta aus Liverpool ist am 2. Oktober nach Tampertown abgegangen. An Bord befand sich ein Franzose, der unter dem Namen Michel Ardan im Passagierbuch eingetragen ist. Auf diese Bestätigung der ersten Depesche ergänzten plötzlich die Augen des Präsidenten, er ballte heftig die Faust und man hörte ihn murmeln: Es ist also doch wahr, doch möglich. Der Franzose existiert und binnen 14 Tagen wird er hier sein. Aber er ist ein Narr, ein hirnverbrannter Idiot. Niemals werde ich gestatten und... Inzwischen, denselben Abend, schrieb er an das Haus Bradwell und Söhne und bat bis auf weiteren Befehl, den Guss des Projektils zu verschieben. Soll ich jetzt die Aufregung schildern, die ganz Amerika ergriff und die 10-mal größer war als bei der ersten Mitteilung Barbicanes? Oder die Äußerungen der Zeitungen der Union, wie sie die Nachricht aufnahmen und wie sie dem Helden des alten Kontinents zu seiner Ankunft ein Loblied sangen? Soll ich von dem Fieber berichten, in dem jeder lebte, die Stunden, Minuten, Sekunden zählte? Soll ich die Tausende von Neugierigen aufzählen, welche in 14 Tagen die Bevölkerung von Tampertown vervierfachten und gleich eine Armee im Felde in Zelten wohnen mussten? Diese Aufgabe würde menschliche Kraft übersteigen. Es wäre vermessen, sich an ihr zu versuchen. Am 20. Oktober um 9 Uhr vormittags signalisierten die Semaphoren des Bahama-Kanals dichten Rauch. 2 Stunden später tauschte ein großer Dampfer Erkennungssignale mit ihnen. Sogleich wurde der Name Atlanta nach Tampertown gemeldet. Um 4 Uhr näherte sich das englische Schiff der Reede von Espiritu Santo. Um 5 Uhr fuhr es mit vollem Dampf durch die Fahrrinne der Reede Hillsborough. Um 6 Uhr warf es im Hafen von Tampa Anker. Dieser hatte sich noch nicht völlig im sandigen Boden festgekrallt, als bereits 500 Fahrzeuge die Atlanta umgaben. Der Dampfer wurde erstürmt. Barbicane kletterte als erster über die Reling und rief mit vergeblich unterdrückter Bewegung: »Michel Ardan!« »Ihr?« rief ein Mann vom Hinterdeck. Mit gekreuzten Armen, forschendem Auge, schweigendem Mund heftete Barbicane seine Blicke auf den Passagier. Es war ein Mann von ungefähr 42 Jahren, von hohem Wuchs, aber schon etwas gewölbtem Rücken, wie die Karyatiden, welche Balkone auf ihren Schultern tragen. Sein starker Kopf, ein echtes Löwenhaupt, schüttelte mitunter brandrotes Haar, das ihn wie eine Mähne umwallte. Ein Gesicht mit breiten Schläfen und borstigem Schnurrbart, gesträubt wie die Schnauzhaare einer Katze, sowie kleinen gelblichen Haarbüscheln, die ihm mitten auf der Wange wuchsen. Runde, etwas ratlose Augen mit kurzsichtigem Blick vervollständigten das katzenähnliche Aussehen. Aber die Nase war kühn gezeichnet, der Mund besonders freundlich, die Stirne hoch und verständig und gefurcht wie ein Feld, das brach liegt. Ein kräftiger Oberkörper, feste Haltung auf langen Beinen und muskelstarke Arme, gleich kräftigen, gut befestigten Hebeln, kennzeichneten diesen Europäer als solid gebauten Gesellen, der mehr geschmiedet als gegossen war. Um die äußerliche Beschreibung dieses Passagiers der Atlanta zu vollenden, muss noch seine Kleidung beschrieben werden, die weit und locker geschnitten war. Hose und Paletot so reichlich an Stoff, dass Michel Ardan sich selbst ein bekleidetes Skelett nannte. Die Halsbinde saß lose, der Hemdkragen, aus dem ein kräftiger Hals ragte, war weit offen und aus stets aufgeknöpften Manschetten ragten fiebrige Hände hervor. Man fühlte, dass der Mann auch im strengsten Winter und in ärgster Gefahr niemals Kälte empfand. Im Übrigen ging er auf dem Verdeck inmitten der Menge beständig hin und her, blieb nie an derselben Stelle, gestikulierte, duzte jedermann und kaute mit nervöser Sucht an seinen Nägeln. Er war eines jener Originale, die der Schöpfer in einem launischen Moment erfindet und deren Gussform er sogleich wieder zerbricht. Zudem war er eine überreiche Natur, Künstler von Instinkt, ein geistreicher Mann, der zwar keine ständigen Salven von Bonbons hören ließ, sondern eher plänkelte. Beim Disputieren kümmerte er sich wenig um Logik. Ein Feind von Vernunftgründen, die ihm gar nicht lagen, versetzte er Schläge auf eigene Art. Ein wahrer Eisenfresser, verfocht er gerne verzweifelte Sachen mit dem Mund und den Fäusten. Unter anderem hatte er die Manie, sich einen erhabenen Ignoranten zu nennen, wie Shakespeare, und erklärte öffentlich, die Gelehrten zu verachten. »Das sind Leute«, sagte er, »die nur die Punkte zählen, während wir die Partie spielen.« Er war, kurz gesagt, ein Zigeuner aus dem Wunderland, abenteuerlich, doch kein Abenteurer, ein Wagehals, ein Phaeton, der den Sonnenwagen in voller Karriere zu leiten verstand, ein Ikarus mit Ersatzflügeln. Schließlich stand er für sich ein, stürzte sich keck in tolle Unternehmungen, verbrannte seine Schiffe lustiger als Agathokles und zu jeder Stunde bereit, sich das Rückgrat zu brechen, fiel er doch zuletzt immer wieder auf die Füße, wie die Purzelmännchen aus Holundermark, mit denen die Kinder spielen. In einem Wort, sein Wahlspruch war »trotzdem«, und seine »ruling passion«, nach dem schönen Ausdruck von Pope, war die Neigung zum Unmöglichen. Aber wie sehr war dieser unternehmende Geselle auch mit allen Nachteilen seiner Vorzüge begabt. Wer nichts wagt, gewinnt nichts, heißt es. Ardan wagte häufig und gewann nichts dabei. Er war ein Geldvergeuder, ein Danaidenfass. Als vollkommen uneigennütziger Mensch spielte ihm das Herz die gleichen Streiche wie der Kopf. In Frankreich, in ganz Europa war diese glänzende, geräuschvolle Persönlichkeit jedermann bekannt. Machte er nicht unaufhörlich von sich reden durch die 100 Stimmen der Farmer, die bis zur Heiserkeit sein Loblied sang? Lebte er nicht in einem gläsernen Haus und wählte die ganze Welt zu Vertrauten seiner Geheimnisse? Aber er hatte auch eine vortreffliche Sammlung von Feinden, Leute, die er mehr oder weniger verletzt, verwundet, unbarmherzig gestürzt hatte, indem er die Ellbogen gebrauchte, um seinen Weg durch die Menge zu bahnen. Doch liebte man ihn allgemein und behandelte ihn als verzogenes Kind. Jeder interessierte sich für seine kühnen Unternehmungen und begleitete ihn dabei mit besorgten Blicken. So war der Passagier der Atlanta stets in Bewegung, stets hitzig, von innerem Feuer getrieben, stets erregt, nicht durch das, was er in Amerika vorhatte, daran dachte er nicht einmal, sondern infolge seines fieberhaften Charakters. Standen jemals zwei Personen in auffallendem Kontrast, so waren es der Franzose Michel Ardan und der Yankee Barbicane. Einer jedoch wie der andere, unternehmend, kühn, verwegen, jeder auf seine Weise. Die Betrachtung, welche der Präsident des Gun Club sich hingab, als er den Rivalen, der ihn in den zweiten Rang verdrängte, vor sich sah, wurde rasch durch die Hurras und Vivats der Menge unterbrochen. Dies Geschrei wurde so rasend, der Enthusiasmus nahm dergestalt persönliche Formen an, dass Michel Ardan, nachdem er 1000 Hände gedrückt und dabei fast seine Finger verlustig gegangen wäre, sich in seine Kabine flüchten musste. Barbicane folgte ihm, ohne ein Wort gesprochen zu haben. »Sie sind Barbicane?« fragte ihn Michel Ardan, sobald sie allein waren, in einem Ton, als seien sie schon 20 Jahre Freunde. »Ja«, erwiderte der Präsident des Gun Club. »Ah, guten Tag, Barbicane. Wie geht es? Recht gut, nun umso besser.« »Also«, sagte Barbicane ohne weitere Einleitung, »Sie sind entschlossen, die Reise zu machen?« »Fest entschlossen.« »Lassen Sie sich durch nichts abhalten?«
»Durch nichts.«
»Haben Sie das Projektil abgeändert, wie meine Depesche angab?« »Ich wartete auf Ihre Ankunft, aber«, fragte Barbicane von Neuem ansetzend, »haben Sie wohl überlegt?«
»Überlegt? Ist denn Zeit zu verlieren? Ich finde die Gelegenheit, einen Abstecher zum Mond zu machen und ergreife sie. Was weiter? Bedarf das wirklich so vieler Überlegung?«
Barbicane konnte seinen Blick nicht von dem Mann wegwenden, der von seinem Reiseprojekt mit solchem Leichtsinn, mit vollkommener Sorglosigkeit und ohne die geringste Unruhe sprach. »Aber Sie haben doch wenigstens«, sprach er, »einen Plan, eine Idee zur praktischen Durchführung.« »Vortrefflich, mein lieber Barbicane, aber gestatten Sie mir eine Bemerkung. Ich erzähle meine Geschichte lieber noch einmal an alle zusammen und dann Schluss damit. So kann ich Wiederholungen vermeiden. Falls Sie also keinen besseren Vorschlag haben, berufen Sie Ihre Freunde zusammen, Ihre Kollegen, die ganze Stadt, ganz Florida, wenn Sie wollen, ganz Amerika. Und ich will morgen bereit sein, meine Gedanken darzulegen und auf alle etwaigen Einwendungen zu antworten. Seien Sie ruhig. Ich werde Sie festen Fußes abwarten. Sind Sie damit zufrieden?« »Ich bin's zufrieden«, erwiderte Barbicane. Hierauf trat der Präsident aus der Kabine und teilte der Menge die Absicht Michel Ardans mit. Seine Worte wurden mit Beifallsstampfen und Freudengeschrei aufgenommen. Damit war jede Schwierigkeit behoben. Am folgenden Tag konnte sich jeder den Helden aus Europa nach Belieben ansehen. Dennoch wollten einige hartnäckige Zuschauer das Deck der Atlanta nicht verlassen. Sie blieben die Nacht über an Bord. Unter ihnen war J.T. Maston, der seinen Haken in das Holz der Reling eingeschraubt hatte. Man hätte ihn loswinden müssen. »Er ist ein Held! Ein Held!« rief er in allen Tonarten. »Und wir sind nur Weiblein gegen diesen Europäer!« Der Präsident begab sich, nachdem er die Besucher zum Fortgehen aufgefordert hatte, in die Kabine des Passagiers zurück und verließ sie nicht mehr, bis die Schiffsglocke Mitternacht schlug. In diesem Moment aber drückten sich die beiden Rivalen um die Volksgunst warm die Hand und Michel Ardan duzte den Präsidenten Barbicane.
Rufus Beck mit dem 6. von 10 Auszügen aus dem Roman Von der Erde zum Mond von Jules Verne in der Übersetzung von William Matheson. Eine Produktion von NDR Kultur 2004. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg ist die SPD stärkste Kraft geblieben. Laut dem vorläufigen Ergebnis kommen die Sozialdemokraten auf 33,5% der Stimmen und damit auf 45 Sitze, 9 weniger als zuletzt. Aus Hamburg, Frauke Reinig.
Auch der grüne Regierungspartner verliert deutlich. 18,5% reichen für nur noch 25 Sitze. Das sind -8. 61 Sitze bringen die Mehrheit in der Bürgerschaft. Und dafür reicht es bei Rot-Grün weiterhin mit gemeinsam 70 Sitzen. Die bisherige Zweidrittelmehrheit verliert das Bündnis aber. Sogar einen Sitz mehr in der Bürgerschaft hätte eine große Koalition. Die CDU wird zweitstärkste Kraft mit 19,8% und kann künftig 26 Abgeordnete stellen, 11 mehr als bisher. 3 zusätzliche Abgeordnete bekommt die AfD. 7,5% reichen für künftig 10 Sitze. Und auch die Linke legt zu. Die Fraktion wächst mit 11,2% der Stimmen von jetzt 3.